Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Machern und Vordenkerinnen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Ich habe von meinem Kollegen Nils Greimeier die Moderation dieses Podcasts übernommen. Das ist meine erste Folge und ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und auf alle weiteren, die da noch kommen werden.
Und ich freue mich auch sehr, liebe Katja, dass wir zum ersten Mal den Podcast gemeinsam moderieren. Mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Heute sprechen Katja und ich mit dem CEO eines unserer Mitgliedsunternehmen im Maschinenraum, Andreas Reuter vom Schäfer-Shop, einem Komplettausstatter rund um Bürobedarf und Teil der Schäfer-Gruppe. Ich möchte mich auch bei unserem Partner Asana bedanken, der diese Folge wieder unterstützt. Wie immer starten wir mit dem Rückblick, was bisher geschah. Dieses Mal und in Zukunft nicht von Nils, sondern von Katja.
Was bisher geschah? Im Keller seines Hauses im Siegerland fertigt Fritz Schäfer mit seinen 4 Söhnen Ofenrohre, Kuchenbleche und Transportkästen. Es ist das Jahr 1937 und Schäfer hat gerade ein Unternehmen zur fabrikmäßigen Herstellung von Blechwaren aller Art gegründet. Nach dem Krieg übernehmen es die Söhne. Und der Lagerfixkasten kommt auf den Markt. Ein Kasten, der sich stapeln lässt mit einer Öffnung an der Vorderseite. Darin lassen sich zum Beispiel Schrauben aufbewahren. Und er steht heute in fast jeder Werkstatt. Für das Unternehmen ist der Kasten ein Meilenstein und der Einstieg in die Lagerlogistik. In den 70er Jahren starten die Schäfers den Versandhandel. Kunden können nun aus einem Katalog bestellen, der sogenannten Shop-Zeitung. In den 80ern wird Schäfer-Shop zum Rundumausstatter für Betriebe und steigt auch in die Produktion und den Verkauf von Büromöbeln ein. Auch heute noch werden von Schäfer-Shop Kataloge gedruckt, auch wenn längst der größte Teil des Geschäfts online läuft. Kuchenbleche gibt es nicht mehr. Dafür alles von Schreibtischlampen über Bürostühle bis zu Klemmbrettern. Und natürlich den Lagerfixkasten. Das Unternehmen sitzt in Betzdorf in Rheinland-Pfalz, beschäftigt rund 1000 Menschen und hat 2023 ca. 300 Millionen Euro Umsatz gemacht. Es ist weiterhin im Besitz der Familie Schäfer. An der Spitze steht seit 12 Jahren Andreas Reuter. Er kam als familienfremder Geschäftsführer von einem US-Konzern in das mittelständische Familienunternehmen. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Andreas, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo und danke, dass ich dabei sein darf heute.
Andreas, ist ja die erste gemeinsame Folge von Katja und mir. Du bist ja, setze ich jetzt mal voraus, großer Fan von unserem Podcast auch und weiß deswegen, dass unsere Gäste zu Beginn immer eine fiktive Situation an der wohl bekanntesten Espresso-Bar in Berlin erleben und dort eine Person treffen aus dem öffentlichen Leben. Und für dich haben wir einen altbekannten Gast uns überlegt. Die Person war nämlich schon im Mai 2021 in der Espresso-Bar und hat dort Werner Konrad von Konrads Elektronik getroffen. Die Rede ist von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Jetzt stell dir einmal vor, du bist wieder zu Besuch bei uns hier im Maschinenraum in Berlin, gehst die 12 Treppen runter, gehst an die Espresso-Bar. Unser fantastisches Maschinenraumteam bereitet dir einen doppelten Espresso vor. Du triffst dort Jeff Bezos. Worüber würdet ihr sprechen und wie würdest du dich vorstellen?
Wow, also Jeff Bezos zu treffen wäre tatsächlich mal ein Traum. Und wie würde ich mich vorstellen, so wie ich bin? Ich würde ihm erstmal erzählen, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, welche Verbindungen ich auch zu amerikanischen Unternehmen habe und so weiter. Und dann würde ich ganz viele Fragen stellen. Vom Anfang Amazon bis hin zu dem, was heute passiert. Aber eben auch ganz besonders würde ich mit ihm darüber sprechen, was sind eigentlich seine Zukunftspläne? Wir haben ja, Amazon ist ja ein Wettbewerber und irgendwie auch wieder nicht. Also Amazon ist schon im B2B-Umfeld unterwegs und ich glaube, die verkaufen ja so ziemlich an jeden Kunden, den es so gibt in Deutschland. Und meine Frage wäre ganz speziell, wie stellt er sich vor, den B2B-Markt noch intensiver und noch pointierter zu bedienen, um mich dann gegebenenfalls mit dem Schäfer-Shop darauf einstellen zu können und uns ausrichten zu können. Aber ganz besonders bei so einem Mann würde mich interessieren, seine Lebensgeschichte, ne? von der Idee bis zu dem, wo er heute steht. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt kaum jemanden, der den E-Commerce so maßgeblich und nachhaltig beeinflusst hat, wie Amazon das heute tut. Also ich finde es einfach eine tolle Geschichte. Ich habe auch Bücher gelesen über Jeff Bezos, von Jeff Bezos und so weiter. Also für mich wirklich super.
Ist Amazon auch so ein Unternehmen, was dich total begeistert?
Ja, schon. Ist eigentlich traurig, ne? Aber ehrlich, die haben all das, was viele von uns, gerade auch anderen Versandhandelsunternehmen, E-Commerce-Unternehmen, die haben eine absolute Kundenzentrierung. Ich weiß nicht, ich kaufe selber auch bei Amazon, da oute ich mich auch gern. Und wenn es mal irgendwelche Themen gibt, ne, Reklamationen, Rücksendungen und so weiter, ich finde, die sind wirklich Benchmark für uns alle.
Du bist damals trotzdem, kamst selbst von einem US-Konzern, von Staples, dem Marktführer, und bist aber nicht zu Amazon gewechselt, sondern bist zu Schäfer-Shop gegangen, zum deutschen Mittelstand. Wie kam das denn? Was hat dich denn dorthin gezogen?
Es ist gar nicht so schwer zu beantworten, weil vor Staples gab es in meiner Karriere schon mal ein deutsches Mittelstandsunternehmen, und zwar die Firma Brinkmann. Brinkmann war ähnlich wie Mediamarkt ein technisches Kaufhaus, das sich eben primär damit beschäftigt hat, Fernseher, braune Ware, weiße Ware, also Waschmaschinen und so weiter zu verkaufen. War relativ groß damals schon mit Sitz in Hamburg, war ein inhabergeführtes Unternehmen, und ich habe das einfach geliebt. Ich mag den deutschen Mittelstand. Also diese Episode Staples, das waren ja auch fast 12 Jahre, glaube ich. 12 Jahre, das war toll. Da habe ich unglaublich viel lernen dürfen. Hab auch eine ganz andere Mentalität gelernt und so weiter. Und ich glaube, ich wäre ohne Staples nicht da, wo ich heute bin. Aber Mittelstand ist doch irgendwie verlässlicher, angenehmer, sympathischer und so weiter. Und ich kann auch ziemlich genau sagen, was mich von Staples weggetrieben hat und was mich zu Schäfer-Shop getrieben hat.
Dann erzähl das gern mal.
Ja, gern. Weggetrieben hat mich tatsächlich die Situation, dass wir haben nie langfristig geplant. Wir haben immer ganz kurzfristige Planungen abgeben müssen. Und das, was heute gut war, war morgen wieder schlecht. Strategien zu entwickeln war eigentlich eher schwierig. Und also war ein tolles Unternehmen, durfte viel lernen, aber langfristig nachhaltig Dinge zu entwickeln, das war einfach nicht möglich. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mich umorientiert habe. Damals gab es 3 Unternehmen. Eins davon war Schäfer Shop als mittelständisches Familienunternehmen. Und damals habe ich gedacht, boah, ist das langweilig, weil ich Schäfer Shop nur aus der Brille eines Wettbewerbers kannte. Und dann war ich hier und habe die Gesellschaft da kennengelernt, habe auch Mitarbeiter kennengelernt und so weiter und habe gedacht, wow, das ist es.
Und ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass du dadurch jetzt auch Gast in unserem Podcast sein darfst.
Absolut.
Wo wir ja nur Familienunternehmen porträtieren. Ganz häufig die Unternehmer, die Unternehmerin in diesem Fall, das ist auch nicht das erste Mal, aber einen angestellten CEO sozusagen in einem Familienunternehmen. Das heißt, es ist ein bisschen eine Besonderheit sozusagen auch in den Folgen sozusagen. Wir hatten Frank Stürnberg in der Folge Nummer 1, der auch angestellter CEO ist. Wie ist es, als familienfremde Person ein Familienunternehmen zu führen?
Also es gibt dafür ein Wort, toll. Es fing im Grunde genommen damit an, und das ist extrem charmant, dass ich hier wirklich, wir haben einen Beirat, an dem Beirat berichte ich, aber in der Gesamtbetrachtung, muss man mal ehrlich sagen, darf ich so entscheiden, als wenn es mein Unternehmen wäre, und ich entscheide auch so, als wenn es mein Unternehmen wäre. Also ich glaube, es braucht schon eine gewisse DNA, im Familienunternehmen arbeiten zu können. Man muss schon sich seiner Verantwortung auch bewusst sein. Wenn ich das aber habe, ehrlich, na klar weiß ich, dass dieses Unternehmen einer Familie gehört und dass es nicht mein Unternehmen ist. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich so, als wäre es mein Unternehmen. Und wenn ich etwas falsch mache, eine Fehlentscheidung treffe, dann ärgere ich mich genauso darüber, als wenn es mein eigenes Unternehmen wäre. Und genauso freue ich mich auch darüber, wenn irgendwas besonders gut läuft. Und ich glaube, das ist das, was es braucht. Und speziell Schäfer, ich meine, jetzt bin ich 11, fast 12 Jahre im Unternehmen. Da ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis gewachsen, und ich darf hier wirklich, wirklich viele Dinge entscheiden und auch richtungsweisende Dinge entscheiden. Und das ist schon außergewöhnlich und macht gerade dieses Unternehmen auch besonders.
Staples sitzt ja in Hamburg. Bist du dann auch von Hamburg nach Betzdorf in Rheinland-Pfalz mit deiner Familie gezogen? Und wie war das?
Also wir kommen aus Lübeck, meine Familie und ich. Meine Familie, das ist meine Frau und meine zwei Kinder. Meine Kinder waren damals 1 Jahr und 4 Jahre alt. Und wir haben damals gesagt, komm, wenn wir das machen, machen wir es zusammen. Also eine Wochenendbeziehung war klar, funktioniert nicht. Und wir sind dann von Lübeck, meine Frau hat damals gesagt, eine Bedingung hatte sie. Die Bedingung war, lass uns irgendwie in der Nähe einer größeren Stadt wohnen. Und jetzt ist Köln von hier 70 Kilometer entfernt. Das ist ein Ticken zu weit. Und wir sind dann ins Bergische Land gezogen. Wir wohnen so 20 Kilometer von Köln entfernt und fühlen uns da auch total wohl mittlerweile. Wir sind Karnevalisten geworden. Das gab es früher nicht, gerade meine Frau. Wir haben uns auch mit der gesamten Kultur hier wirklich, wirklich anfreunden können und ja, war und ist für uns immer noch eins unserer größten Abenteuer des Lebens.
Scheint es gut angekommen zu sein in der Metropolregion Köln.
Ja.
Jeff Bezos hat mal den Satz so geprägt, it's always day one. Mhm. Kannst du dich noch an den ersten Tag bei Schäfer Shop erinnern und wie hat sich das angefühlt für dich?
Da erinnere ich mich noch gut dran. Ich kam eben aus dem amerikanischen Unternehmen und da war alles ein bisschen informeller, war alles ein bisschen schneller. Ich will nicht sagen cooler, das ist vielleicht das Falsche, aber vielleicht doch. Und dann kam ich hier rein und es gab hier einen großen Besprechungsraum mit einem ganz langen Tisch. Und an diesem langen Tisch standen ganz viele Stühle und da saßen ganz viele Menschen. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ans Kopfende gesetzt, weil ich es musste. Und dann saß ich da und hatte so diese Tafel quasi und wurde befragt und dann wurde gefragt, was meine Ziele sind und so weiter. Das war schon ein krasses Erlebnis, ehrlich gesagt. Es hat sich schon tief eingebrannt auch. Das haben wir dann auch relativ schnell verändert. Also heute laufen Meetings bei uns auch ein bisschen anders. Aber das war neben all dem Überraschenden, was irgendwie auch da, das war ein nettes Erlebnis.
Erzähl doch gerne mal grundsätzlich, wie hast du das Unternehmen vorgefunden und was hast du dann verändert?
Also das Unternehmen war du hattest vorhin oder wir haben vorhin über die Geschichte des Unternehmens schon ein bisschen gehört und das Unternehmen ist so ein bisschen in eine Schieflage geraten. Und zwar so 2008, 2009 fing das an. Man hatte ein Stück weit den Fokus verloren. Wir sind ja das Pionierunternehmen quasi im B2B-Versandhandel in Deutschland. Und da hatte man so ein bisschen die Struktur verloren. Das heißt, neben B2B hat man dann auch noch B2C-Aktivitäten gestartet, hat sich ganz breit und ganz divers aufgestellt. Und das Ganze ist ein Stück weit nach hinten losgegangen. Das heißt, der gesamte B2C-Strang ist nicht erfolgreich gewesen, wurde verkauft oder geschlossen. Und dann standen wir eben an einem Punkt, an dem eben B2B wieder refokussiert werden sollte. Also wirklich B2B wieder ins Zentrum des Handels. Und das war das Jahr, in dem ich kam. Und damals, klar, müsst ihr euch vorstellen, es gab einige Entlassungen, es gab weitreichende Veränderungen. Und ich habe hier viele verunsicherte Menschen vorgefunden. Ich habe meine ersten 100 Tage genutzt, um mit jedem Kollegen, mit jedem nicht, aber mit bestimmt 30-40% der Mitarbeitenden hier im Unternehmen zu sprechen. Und das, was ich vorgefunden habe, war schon eine Verunsicherung. Hat sich mannigfaltig geäußert. Ne? Ganz häufig habe ich rote Flecken am Hals gesehen oder Verunsicherungen und so weiter und so fort. Und da musste ich aufsetzen. Also Verunsicherung auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die Go-to-Market-Strategie auch so ein Stück weit in die Jahre gekommen. Wir haben es vorhin gehört, wir haben immer noch einen Katalog, aber Katalog war damals das primäre Vertriebsmedium. Heute ist es eben eine Unterstützung, mehr nicht. Eine wesentliche Unterstützung, also Print ist immer noch wichtig, ob ein Katalog von 1300 Seiten, auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und so weiter, noch ein wesentliches Thema ist, sei mal dahingestellt, aber Print ist wichtig. Und wir haben damals tatsächlich uns mit drei wesentlichen Dingen auseinandergesetzt. Das eine war, wir wollten unsere Mitarbeitenden begeistern. Das heißt, wir wollten erstmal wieder ein attraktiver Arbeitgeber werden. Haben ganz viele Programme aufgesetzt, an denen Mitarbeitende mitgearbeitet haben, bei denen wir gesagt haben, hey komm, wenn wir uns mit unserer Strategie im Unternehmen auseinandersetzen wollen, wenn wir uns mit unserem Ziel der Kundenbegeisterung auseinandersetzen wollen, wer anders als alle Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens können das tun? Ja, also haben wir über partizipative Projekte, bereichsübergreifend und so weiter in einer sogenannten Wellenarchitektur erstmal an unserer Kultur gearbeitet. Und dass es das die letzten Jahre echt gut gelungen ist, erkennen wir daran, dass wir bei Kununu immer noch zu den am höchsten gerankten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gehören. Wir kriegen jedes Jahr die Auszeichnung von der Zeit und Kununu, das Most Wanted Employer und so weiter. Also schon etwas, was uns wirklich gelungen ist. Dann haben wir uns mit dem Thema Kundenbegeisterung auseinandergesetzt und haben festgestellt, naja, Katalog ist jetzt irgendwie schon nicht mehr das Medium primär, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Haben uns intensiv mit dem Thema E-Commerce auseinandergesetzt, haben damals von 16% E-Commerce-Anteil, heute einen E-Com-Anteil von über 60%. Also unsere gesamte Go-to-Market-Strategie überarbeitet.
Du hast eben gesagt, dass der Printkatalog nach wie vor wichtig ist, ein Thema ist, was ich als Printjournalistin, die auch weiterhin für ein gedrucktes Magazin, jedenfalls unter anderem schreibt, natürlich sehr gerne höre. Trotzdem die Frage, im Jahr 2024, warum braucht man den Printkatalog noch und wer bestellt daraus?
Also der Katalog, wir müssen unterscheiden, Print und Katalog. Katalog sind wirklich diese 1400 Seiten, die wir in die Welt geschickt haben. Print können ja auch kleine Anstöße sein und selbst Amazon, wir haben vorhin über Jeff Bezos gesprochen und selbst Amazon nutzt eben kleingliedrigere Newsletter, Direct Mails und so weiter, um Kundenkontakt zu haben. Mhm. Das, was wir feststellen, um deine Frage zu beantworten, immer dann, wenn wir irgendwelche Printmedien an unsere Kunden rausschicken, dann wird unser E-Com-Anteil deutlich höher.
Okay.
Das heißt, Print hat nur noch die Aufgabe oder primär die Aufgabe, eben tatsächlich Kunden auf den E-Commerce-Kanal zu bringen.
Das bestätigt sich auch in den Aussagen von einem unserer Mitgliedsunternehmen, die Firmengruppe Apple, einer der größten familiengeführten Druckereien, die das auch so sagen, dass Print tatsächlich unterschätzt wird, auch wenn man sich die Google-Maschinerie anschaut mit den Auktionen rund um die SEMSEO-Tags und Wörter sozusagen, da ist Print dann meistens deutlich attraktiver und auch günstiger logischerweise.
Ja.
Jetzt haben wir schon viel über den Kanalmix von euch gesprochen. Ich glaube, vielleicht wäre es für die Zuhörer auch nochmal interessant zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell von Schäfer-Shop? Was verkauft ihr eigentlich im Detail? Kannst du uns einen ganz kurzen Überblick geben?
Ja klar. Also was verkaufen wir? Angefangen, wir verkaufen alles, was Büromaterial ist. Ne? Vom Papier über das Schreibgerät bis hin zum klassischen Ordner, Drucker und so weiter. Also das, was du brauchst, um dein Büro zu betreiben. Dann verkaufen wir Lagerbetriebseinrichtungen. Da kommt Schäfer ja auch her. Ne? Wir haben vorhin über den Lagerfixkasten gehört. Das ist immer noch eines unserer wichtigsten Produkte. Wir verkaufen aber nicht nur noch die Kästen, sondern Lagerregale, Werkbänke, all das, was ich brauche, um meinen Betrieb oder meine Werkstatt am Laufen zu halten. Und am Ende richten wir komplette Büros ein. Das heißt, wir verkaufen Schreibtische, Stühle, Tische, wir machen Beratung, Boden, Wand, Decke. Wir haben 2017 einen Bereich ausgegründet, quasi unsere Workplace Solutions. Das heißt, wir können heute unseren Kunden nicht nur einzelne Produkte verkaufen, sondern wenn ihr Beispiel als Maschinenraum zu uns kommt und sagt, Mensch, wir wachsen und wir haben jetzt mittlerweile 200 Mitarbeitende und ich brauche irgendwie ein neues Bürogebäude mit neuer Ausstattung, dann bieten wir komplette Turnkey-Projekte an. Das heißt, ihr könnt uns den Schlüssel geben, wir machen alles andere. Von der architektonischen Leistung über die Beratungsleistung, Prozessmanagement und so weiter. Also all das, was man braucht, um sein Büro eben zum Laufen zu bringen oder seine Werkstatt zum Laufen zu bringen. Das machen wir übrigens auch über Außendienst. Mhm. Das heißt, da haben wir noch Projektmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter, Architekten und so weiter.
Und dieser dritte Bereich ist dann der Bereich, der am neuesten dazugekommen ist.
Genau. Büromöbel verkaufen wir schon lange, im Grunde schon von Anfang an. Mhm. Aber das Thema Workplace Solutions, also komplette Planungsleistungen und so weiter, das machen wir seit 2017.
Wer dir bei LinkedIn folgt, wo du ja auch sehr aktiv bist, zumindest in meiner LinkedIn-Bubble tauchst du da häufiger auf mit inspirierenden Posts. Da ist das Thema New Work ein ganz großes Thema. Ja. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut passt, auch in dem Podcast, mit dir mal darüber zu sprechen, wie aus deiner Perspektive und aus den Erfahrungen von euren Kunden sich die Arbeitswelt vielleicht nach der Pandemie verändert hat und was du da auch an aktuellen Trends siehst.
Mhm. Also vielleicht ganz kurz mal zu New Work. New Work ist nicht neu. New Work wurde die New Work Bewegung wurde Anfang der 80er von Friedhof Bergmann gegründet. Und seitdem gibt es New Work. Und New Work hat im Grunde genommen das, was er gesagt hat, das Ziel der neuen Arbeit besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, sondern die Arbeit so zu transformieren, damit sie selbstbestimmte, freie menschliche Wesen hervorbringt. Wenn man sich das mal vor Augen hält und sich überlegt, okay, was bedeutet das eigentlich und was kann das bedeuten, dann zeigt sich schon, welche Handlungsfelder sich ergeben. Vielleicht muss man mal eines dazu sagen, das wurde Anfang der 80er entwickelt, wurde ins Leben gerufen. Und hat im Grunde, du hast es eben gesagt, Tobias, bis zur Pandemie ganz wenig Einfluss nur gehabt. Und dann kam Corona. Und dann waren wir alle irgendwie gezwungen, anders zu arbeiten. Ne? Es gab die Lockdowns und trotzdem wollten wir weiterarbeiten. Und dann haben wir mit Homeoffice angefangen zu arbeiten und so weiter. Jetzt ist es im Grunde genommen so, dass Homeoffice sicherlich nur ein kleiner Bereich von New Work ist. Das ist klar, ne? Also jeder kann von da arbeiten, wo er will, jeder kann frei entscheiden, wo er arbeiten will und so weiter. Das ist aber nur ein ganz kleiner, aber wesentlicher Anteil. Was viel wesentlicher ist, ist aber, dass es um Entwicklung der Menschen geht. Also quasi darum, dass Menschen sich in ihrem Job weiterentwickeln dürfen. Es geht darum, dass Menschen selbstverantwortlich arbeiten wollen, dass wir einen Sinn haben müssen. Das heißt, der Sinn, eben tatsächlich zur Arbeit zu kommen, was ist der Sinn des Unternehmens, was ist mein Sinn, wie kann ich Wert stiften und so weiter. Und ein Thema ist eben das Thema soziale Verantwortung. Das heißt, wir setzen uns mit 5 verschiedenen Themen auseinander. Selbstverantwortung, Freiheit, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Und da ergeben sich für uns als Arbeitgeber und als Anbieter ganz große neue Möglichkeiten. Das heißt, die Welt der Arbeit verändert sich im Moment nachhaltig.
Wir unterbrechen das Gespräch kurz, um gemeinsam unseren Partner Asana zu entdecken. Asana bedeutet a smarter way to work und damit passt Asana perfekt in unsere heutige Folge. Denn Asana revolutioniert die Arbeitswelt, indem es die Produktivität um das Äquivalent von 2 ganzen Tagen pro Woche erhöht. Es ist die führende Work-Management-Plattform, die Unternehmensziele direkt mit strategischen Initiativen und der tagtäglichen Arbeit verbindet. Sie bietet eine einzigartige Möglichkeit, um alle Aufgaben und alle Projekte transparent und effizient zu managen. Viele unserer Mitgliedsunternehmen und auch wir im Maschinenraumteam nutzen Asana und werden dabei unterstützt, unsere Ziele zu erreichen, Kapazitäten zu planen und Projekte erfolgreich umzusetzen. Steigert auch bei euch im Team die Klarheit, die Verantwortung und die Wirkung innerhalb eurer tagtäglichen Arbeit sowie für eure langfristigen Ziele mit Asana. Finden könnt ihr Asana auf asana.com, buchstabiert asana.com, und dort könnt ihr es auch kostenlos testen. Nun aber zurück zum Gespräch. Kannst du diese Trennlinie einmal ziehen, wo ihr euch als Anbieter von Raumlösungen, Möbeln etc. Berufsbedarf und ihr als Arbeitgeber in der internen Kulturentwicklung und Personalentwicklung mit beschäftigt. Kannst du die einmal ziehen? Oder weil ich könnte jetzt das Gefühl haben, dass ihr vielleicht auch Workshops anbietet, Beratung anbietet, um Kulturen in Unternehmen zu verändern.
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Grenzen sind tatsächlich fließend. Kongruent sind wir nur dann, wenn wir New Work auf der einen Seite leben und auf der anderen Seite eben auch verkaufen. So, jetzt haben wir heute gerade ein Projekt gestartet. Also heute ist die Kickoff-Phase. Wir haben ein Projekt, in dem wir in unserem Co-Lab, das ist ein Bereich hier im Unternehmen, in dem 8 Mitarbeitende an der Strategie des Schäfer-Shop arbeiten. Die kriegen alles an die Hand. Das heißt, die haben von uns externe Berater, die denen Tools an die Hand geben, wie gearbeitet werden kann, wie man eben auch die Zukunft des Unternehmens gestalten kann, welche Tools, welche Möglichkeiten, technische Möglichkeiten kann ich nutzen und so weiter. Das heißt, 8 Mitarbeitende sind jetzt 6 Wochen von ihrer Arbeit freigestellt und tun nichts weiter, und das ist viel, als sich mit der Zukunft des Schäfer-Shop auseinanderzusetzen. Mhm. Und hier fangen wir jetzt an, tatsächlich unser Geschäftsmodell, das wir perspektivisch auch anbieten wollen, das erste Mal intern auch zu leben. Mhm. Das heißt, die entwickeln Ideen, die entwickeln Strategien, die werden dann im Proof of Concept verifiziert und werden dann tatsächlich auch umgesetzt. du hast es eben gesagt, ne, Workshops anbieten. Wir machen ganz viel hier intern und können uns schon sehr gut vorstellen, eben solche Themen auch extern zu verkaufen, also wirkliche Workshop-Formate zu verkaufen. Wir haben ein eigenes Führungskräftetraining schon seit 2014, Leading Managing Coaching. Das ist skalierbar, sowas kann man verkaufen. Und wir wissen von unseren Kunden und auch von Nichtkunden, dass viele mit New Work noch gar nichts anfangen können. Und New Work ist ja auch was ganz Individuelles. Also ne, New Work, es gibt klar, es gibt diese fünf Ecksteine, aber darüber hinaus muss jedes Unternehmen sich in der Welt der New Work zurechtfinden. Und genau da setzen wir an, genau an dem Punkt setzen wir an, dass wir sagen, hey, wenn unsere Kunden doch nicht wissen, was New Work für sie bedeutet, und unsere Kunden ganz kurz mal dazu, das ist der deutsche Mittelstand oder das ist eben der Mittelstand in Belgien, Niederlande, Österreich oder Schweiz. Das sind genau unsere Kunden. Und das sind wir auch. Dementsprechend glauben wir schon, dass wenn wir jetzt diesen Prozess so gehen, wie wir ihn gehen, dass wir schon verstehen, wie wir unseren Kunden helfen können, eben ihr eigenes individuelles New Work auch zu entwickeln, inklusive aller Tools und so weiter.
Wie angekommen ist das Thema New Work denn im deutschen Mittelstand schon?
Es ist fast zur Hälfte angekommen. Unsere Befragung mit YouGov hat gezeigt, dass ungefähr 50% der Mittelstandsunternehmen und der Mittelstandsunternehmen, die wir befragt haben, tatsächlich damit schon was anfangen können. Also schon eine Idee davon haben. Und die Idee ist häufig aber auch, naja, wir machen halt Videoconferencing, Homeoffice und so weiter. Kultur ist ein Thema, da haben sich, ich glaube, 30% mit auseinandergesetzt. 30%. Also welche Kultur brauche ich, um New Work in all seinen Facetten wirklich auch spielen zu können? Und wenn wir dann tiefer gefragt haben und gesagt haben, hey, was heißt denn Kultur für dich? Da hörte es in vielen Fällen dann auch schon auf. Das heißt, eine klare Idee davon, welche Kultur braucht es eigentlich, um New Work erfolgreich im Unternehmen umzusetzen, da ist noch ein Riesenfeld. Und ehrlich, hättet ihr mich vor 12-18 Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich, jetzt habe ich viel gelesen, mich viel damit auseinandergesetzt und so weiter, hätte ich wahrscheinlich auch, wäre ich an dem gleichen Punkt gewesen, wie die Befragten heute aufstehen.
Aber Andreas, jetzt musst du mir nochmal helfen. Du wirst vor wie viele Jahren jetzt? Ich muss kurz nachschauen.
11
Jahren in dieses wunderschöne Familienunternehmen gekommen. Du hast gerade beschrieben, wie Tag 1 war. Ein Unternehmen, was so diesen Switch von oder die Refokussierung auf den B2B-Bereich vollzogen hat, was im Kern Büro, Material und Betriebsausstattung angeboten hat. Dann habt ihr euch weiterentwickelt zum, ich würde sagen, Lösungsanbieter, wo es nicht nur um die Produkte geht, sondern auch die Frage, wie diese Lösungen sich dort rein integrieren. Und jetzt gerade sprechen wir darüber, wie ihr vielleicht selbst als Enabler für andere Unternehmen dienen könnt, als Coach, vielleicht auch als Berater, um Kulturen zu verändern. Das ist ja eine Riesenvision und eine Riesenentwicklung. Was musstest du als CEO machen? Ich glaube, du beschreibst dich bei LinkedIn da in der Tech-Leiste als CEO-Möglichmacher. Was musstest du möglich machen, damit diese Vision möglich geworden ist im Schäfer-Shop?
Ich glaube, das Wichtigste war, vom ersten Tag an die Menschen mit einzubinden. Ehrlich, als ich vor 11 Jahren hierher kam, wusste ich nicht, wo wir heute stehen. Und ich wusste noch nicht mal, dass es New Work gibt. Aber wir haben viele Facetten von New Work auch schon bespielt. Einbindung der Kolleginnen und Kollegen, Wertschätzung. Wir haben Entwicklungsgespräche eingeführt, also keine knallharte Bewertung, du bist gut, du bist schlecht und da musst du besser werden, sondern wirkliche Entwicklungsgespräche. Das sind alles Dinge, Elemente, die auf New Work, wenn man es heute aus der klassischen Literatur sich anschaut, die eben eine wesentliche Rolle gespielt haben. Ich wusste damals nur nicht, dass es New Work ist. Ich kam eben aus diesem amerikanischen Unternehmen, da hat man uns erzählt, so wollen wir arbeiten und das habe ich halt mitgenommen und das hat mich auch geprägt. Ich glaube tatsächlich, das Wesentliche war, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Also es gibt hier, klar gibt es immer noch Top-Down-Entscheidungen und aus meiner Sicht auch immer noch viel zu viele Top-Down-Entscheidungen. Aber die Einbindung der Menschen, wir haben hier, ihr habt das vorhin gesagt, 1000 Mitarbeitende. wer bin ich, dass ich mir einbilden muss, dass ich alles weiß und dass ich alle Fragen beantworten kann und alle Stoßrichtungen beantworten kann. Ich glaube, das ist das Wesentliche, die positive Einstellung den Menschen gegenüber. Und wenn du heute hier durchs Unternehmen gehst, wir haben Anzüge getragen, wir haben Krawatten getragen, wir haben uns alle gesiezt, das Management hatte ein eigenes Casino, in dem wir gegessen haben und so weiter. Das haben wir alles abgestellt. Heute ist keiner mehr aufgeregt, wenn ich hier durchlaufe. Mhm. Das ist ganz normal. Und ich glaube, die positive Einstellung zum Menschen, dann die Menschen, Schwarmintelligenz, das einzuholen, was gerade hier verfügbar ist, Kollaboration und so weiter, sind die wesentlichen Veränderungen gewesen. Und das fängt immer bei mir an. Immer.
Du hast eben gesagt, Homeoffice sei nur ein Teil von New Work, aber es ist ja dennoch ein wichtiger, einer, der die Menschen sehr beschäftigt. Immer mehr Unternehmen holen die Leute zurück ins Büro, geben wieder eine bestimmte Zahl von Präsenztagen vor. Wie stehst du dazu und wie macht ihr das bei Schäfershop?
Also wir bieten derzeit den Menschen 3 Tage die Woche Homeoffice an. Also 3 Tage dürfen sie mobil arbeiten, ne? Entweder von unterwegs oder aus dem Homeoffice. 2 Tage sind wir hier. Wir werden wahrscheinlich den Schritt sogar noch weitergehen. Wir sagen, hey, arbeite von da, wo du willst. Aber sag uns, von wo du arbeiten willst. Also es gibt ja immer verschiedene Modelle. Man kann sagen, wir arbeiten hybrid. Das heißt, die Leute kommen ins Büro und sind zeitweise eben im Homeoffice. Andere sagen, ich will gar nicht im Homeoffice. Ich will von zu Hause, will aus dem Büro arbeiten, will aus dem Schäfershop arbeiten. Und wieder andere sagen, ich will überhaupt nicht vom Schäfershop arbeiten, weil ich wohne 200 Kilometer entfernt und ich will nicht jeden Tag hierher fahren. Und genau darauf stellen wir uns ein. Fragen wir doch die Menschen, von wo sie arbeiten wollen. Wir wissen, dass das mittlerweile echt gut funktioniert und sagen, wir müssen die Menschen nicht wieder hierher zurückholen. Wenn sie aber kommen wollen, dann dürfen sie kommen. Und wenn sie kommen, dann sollen sie nicht in ein kleines Büro, sondern dann wollen wir sie auch zusammenführen, so dass sie eben in Gespräche kommen, in Austausch kommen und so weiter. Mhm. Das, was wir die letzten Monate gelernt haben, ist, dass die Menschen echt gern hierher kommen. Also, dass sie wirklich hierher. Wir hatten Zeiten, haben wir gesagt, hey, ihr müsst jetzt nicht hierher kommen. Wir hatten eine Cyberattacke Ende des vorletzten Jahres. Und da haben wir den Leuten gesagt, arbeitet von zu Hause. Ich glaube, ich habe die Parkplätze selten so voll gesehen wie zu der Zeit. Also die Menschen, die wollen hierher kommen.
Vielleicht hat das was damit zu tun, dass es ja auch durchaus Schattenseiten dieses Homeoffice gibt, nämlich Probleme wie Abgrenzung. Also im Prinzip heißt von zu Hause arbeiten ja eigentlich auch permanent arbeiten.
Ja, das kann ein Thema sein, ja, glaube ich auch dran. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe mein Homeoffice unterm Dach und auch da sind die Grenzen echt fließend. Ne? Also wenn mein Rechner sowieso an ist, dann gehe ich abends um 20 Uhr auch nochmal nach oben und gucke. Ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Thema ist. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen soziale Wesen. Das heißt, wir leben davon, dass wir eben interagieren mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und dann kommen wir mal zurück zum Thema Kultur. Wenn ich mich jeden Tag darauf freue, in das Unternehmen zu kommen, in dem ich Menschen treffe, die ich mag, mit denen ich sprechen möchte, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und so weiter, dann ist das ein ganz wesentlicher Faktor.
Wenn wir das Thema Kultur und New Work einmal zum Abschluss noch kurz verlassen und auf eure Produkte schauen, auf euer Go-to-Market, was die Büroausstattung angeht,
ja.
Welche Trends siehst du dort? Also ist immer noch der Kanalmix die entscheidende Veränderung oder gibt es auch andere Trends wie, keine Ahnung, hier in Berlin gibt es Startups, wo man Möbel bieten kann, anstatt dass man sie kauft, Eigenmarke versus Markengeschäft. Was sind da die Themen, die euch bewegen?
Also uns bewegt tatsächlich zum einen die Veränderung der Produkte in sich. Das, was wir jetzt, worüber wir eben auch gerade gesprochen haben, wenn vor 3 Jahren es noch total hip war, Schreibtische, Stühle und so weiter zu kaufen, dann geht es heute um ganz andere Inhalte. Es geht um Kollaborationszonen und so weiter. Also da verändert sich der Sortimentsmix. Auf der anderen Seite, da hatten wir vorhin ganz kurz mal drüber gesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeit ein extrem wachsendes Thema. Ich war gerade letzte Woche auf einer Workspace-Konferenz in London für 2 Tage. Und da ging es um 3 wesentliche Themen. Kollaboration, Nachhaltigkeit und Design. Und das sind Themen, und Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Also ich habe da Dinge gesehen aus recyceltem Kunststoff. Also tatsächlich Kunststoff, der in Indien gesammelt wurde und dann eben tatsächlich auch gesammelt wurde und dann verarbeitet wurde zu Akustiktrennwänden und so weiter. Und ich glaube, da wird ganz viel passieren.
Und gibt es da auch schon eine Preisbereitschaft der Kunden für?
Das ist eine gute Frage. Wir sehen schon, dass Kunden bereit sind, weil wenn wir über solche Produkte sprechen, dann sprechen wir nicht über eine einzelne Trennwand oder was auch immer, sondern es geht dann immer um komplette Konzepte. Und da sehen wir schon, dass es eine Bereitschaft der Kunden gibt. Ja, absolut.
Glaubst du daran, dass, also wenn ich mich jetzt mal kurz so in die Lage versetze von euch, dann könnte man ja die Hypothese haben, dass Büros jetzt weniger stark darauf ausgelegt werden, um viele Menschen unterzubringen, also irgendwie ganz viele Schreibtische zu kaufen und die auf engster Fläche zusammenzubekommen, sondern dass Büros halt viel stärker diese soziale Komponente haben. Die Flächen werden vielleicht ein bisschen kleiner, aber dafür wird die Ausstattung werthaltiger, damit die Mitarbeitenden auch ins Büro kommen und dort eben kollaborieren können und so weiter und so fort. Und man möchte nachhaltige Produkte haben. Das spricht ja eigentlich dafür, dass so auch das Thema Made in Germany, das Thema Wert pro Quadratmeter zunimmt in Zukunft. Mhm. Stimmt das? Oder?
Ja, absolut. Absolut. Also das sehen wir schon. Also der Trend, das fing an vor 7, 8 Jahren. Und zwar damit, dass Ergonomie ein großes Thema war. Mhm. Früher hat man einen normalen Schreibtisch gekauft, dann kam auf einmal das, was beim Fahrrad das E-Bike war, war bei uns in unserem Umfeld, und das ist es irgendwie auch immer noch, der höhenverstellbare Schreibtisch. So, also es wird der Wert pro Quadratmeter steigen, der steigt. Kollaboration ist auch anders zu bewerten, also auch wertiger. Es muss mehr den Design ansprechen, es muss mehr Kreativität fördern und so weiter. Also das stellen wir schon fest. Und Made in Germany ist ein Thema, das spielt eine gerade im Möbelbereich eine echte Rolle. Wir haben das große Glück, die Schäfer-Familie hat ja 3 Unternehmen. Den Schäfer Shop, die Schäfer Werke und SSI Schäfer. Und die Schäfer Werke zum Beispiel produzieren für uns hier direkt am Standort unsere Büromöbel. Mhm. Das heißt, die Büromöbel, die wir verkaufen, sind zu einem großen Teil aus eigener Produktion. Und allein das zieht unglaublich. Also es ist Deutschland, es ist wirklich, wir achten auch auf Qualität, es ist Familienunternehmen und. Also spielt eine absolut wesentliche Rolle für uns. Und das ist ein Riesenasset auch für uns.
Ihr habt trotzdem auch Fremdmarken oder sind das alles Eigenmarken, die ihr habt?
Nein, wir haben auch Fremdmarken. Wir kaufen schon zu. Wir haben insgesamt 150.000 Produkte, die wir verkaufen. Und davon ist vielleicht 15% aus eigener Produktion. Diese 15% machen aber einen deutlich höheren Anteil im Umsatz aus. Also die Marke Schäfer spielt schon echt eine wesentliche Rolle.
Und wie wichtig ist der Lagerfixkasten noch?
Oh, unglaublich wichtig. Ich würde nicht drüber nachdenken wollen, den mal nicht mehr zu haben. Also darüber kennen uns tatsächlich unsere Kunden auch. Und der Lagerfixkasten ist immer noch total relevant. Das Gute daran ist, das ist halt ein Schäfer-Produkt. Den gibt's bei Schäfer, bei SSI oder eben beim Schäfer-Shop. Und wir haben es vorhin gehört, ne, das steht so quasi in jeder Werkstatt. Für uns ein, also ich mag nicht drüber nachdenken, dass es den mal nicht mehr geben würde für uns.
Bevor wir gleich zu den Abschlussfragen kommen, habe ich noch eine ganz spezielle Frage an dich, Andreas. Mhm. Ich komme nämlich gerade aus den USA und dort hatte ich die Möglichkeit, die Apple Vision Pro auszuprobieren. Und dann ist es gerade so, wenn man dort in so einen Apple Store geht, dann kann man die nicht einfach so ausprobieren, sondern man bekommt so eine Demo, dann wird einem 30 Minuten die Apple Vision Pro vorgestellt. Und dann saß ich da in Chicago am River und habe mir da in die virtuelle Welt geschaut. Und da habe ich mir kurz überlegt, ob eigentlich schöne Büros in Zukunft noch da eine Rolle spielen, wenn ich mir so den virtuellen Arbeitsplatz einrichten kann. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ob du schon mal die Möglichkeit hattest, die auszuprobieren. Eine Vorstellung hast du aber sicherlich. Glaubst du daran, dass das die Arbeitswelt verändern wird oder glaubst du, es ist ein Hype? Mhm. Ein Hype ist es ja noch niemals, weil man sie kaum kaufen kann, aber wird es ein Hype sein?
Also ich habe zu Hause die Meta-Quest und probiere die gerade aus, die Apple Vision Pro leider noch nicht. Wenn sie kommt, werde ich sie ausprobieren, definitiv. Und wir werden auch ein paar davon kaufen, weil ich der festen Überzeugung bin, das ist kein Hype. Das ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, die Apple Vision Pro wird sich verändern. Das Ganze wird viel, viel konsumiger, also konsumiger im Sinne von, jetzt habe ich vielleicht dann irgendwann eine normale Brille auf und nicht diesen dicken Kasten mit dem Akku und so weiter. Aber das Thema wird bleiben, ganz sicher. Und ich glaube, es wird die Welt der Arbeit nochmal verändern. Und es wird nochmal dafür zu führen, dass das Thema soziales Beisammensein, also wirkliches soziales Beisammensein, eine wesentliche Rolle spielen wird. Das heißt, die Menschen werden wahrscheinlich, also das, was ich mir heute vorstelle, ne, schon viel virtuell zusammenarbeiten. Und ich habe darüber ja riesen Chancen, auch das Geschäftsmodell eigentlich international zu skalieren. Mhm. Viel internationaler als heute. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer wieder Momente geben muss, wie auch immer die ausgestaltet sind, in denen wir Menschen zusammenbringen. Also ich glaube, das verändert die Welt der hybriden Arbeit nochmal. Und zwar nachhaltig. Und ich glaube dennoch, dass das Thema soziales Zusammensein, wirkliches Face-to-Face-Zusammensein weiter einen Platz in der Welt der Arbeit auch behalten wird. Aber die Arbeit wird sich verändern, 100%. Das wird spannend.
Ja, das glaube ich auch. Zumindest ist das mein Gefühl nach der halbstündigen Demo tatsächlich, dass da was Großes auf uns zukommt. Wie immer haben wir ein paar Fragen zum Abschluss vorbereitet und wie immer ist die erste Frage an dich, welches Buch du zuletzt gelesen hast, was dich besonders begeistert hat.
Also ich bin mittendrin, ich bin noch nicht komplett durch, aber es begeistert mich sehr und zwar ist das Zukünfte gestalten von Benedikt Groß und Eileen Mandir. Die schreiben, das ist im Grunde genommen so die ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie kann ich die Zukunft gestalten und zwar in einer weiteren Entfernung. Ich fange nicht an und sage, meine Zukunft beginnt morgen, sondern welche Zukunft beginnt übermorgen und welche verschiedenen Varianten gibt es eigentlich? Ein super spannendes Buch mit vielen Techniken, Tools, Fragetechniken und so weiter. Lohnt sich total, das zu lesen, weil es eben nicht nur im Relevance-Set sich bewegt, sondern viel weiter entfernt. Kann ich nur empfehlen.
Wir nehmen es auf in die Shownotes und auch in unserem Buchclub, den wir ja jetzt seit einigen Folgen schon live haben. Und auch du wirst eine Buchempfehlung von dem vorherigen Gast von uns zugeschickt bekommen. Und deine Buchempfehlung geht dann an den nächsten Gast.
Schön, cool.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Neuzugang. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Frage, die wir uns überlegt haben. Und zwar, was lernst du gerade, was du vielleicht noch nicht so gut kannst?
Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Also, was ich lerne, ich weiß gar nicht, ob ich es gut kann oder nicht. Mir sind, hoffentlich ist das rübergekommen, Menschen sehr wichtig. Und was ich seit Jahren lerne und woran ich auch nie aufhören möchte zu lernen, Menschen noch besser zu verstehen. Warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten? Wie kann ich eben auch kommunizieren, so dass Menschen mich besser verstehen und so weiter? Was passiert eigentlich im Gehirn und all diese Dinge? Ich bin gerade dabei oder habe gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach beendet. Und da stellt man sich genau diese Fragen auch. Also tatsächlich in der Systemik, wie funktionieren Menschen? Und das finde ich super spannend. Und ehrlich, wenn du mich fragst, kann ich das gut? Ich glaube, das kann man gar nicht nur immer gut können, weil sich der Mensch, ich glaube, das ist so ein großes Feld, in dem wir uns bewegen. Finde ich super spannend.
Ja, das ist was wir alle lernen können und was, glaube ich, auch eine zunehmende Kompetenz für die Zukunft sein wird, wenn Maschinen immer besser da drin werden, Maschinen zu werden. Die künstliche Intelligenz, dann sollten wir besser werden als Mensch, bessere Menschen zu werden. Ganz spannend, jetzt die letzte Frage an dich. Keine große Überraschung, eine Frage, die jeder Gast bei uns bekommt. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Weil ich die Frage schon ein paar Mal gehört habe in euren Podcasts, habe ich mir auch die Frage gestellt, was kann das sein? Aber im Grunde genommen liegt es auf der Hand. Schäfer-Shop war mal der Pionier des B2B-Versandhandels. Also war damals das größte Unternehmen im B2B-Versandhandel, war sehr innovativ und so weiter. Gerade werden die Bücher der Arbeit neu geschrieben und unsere Mission ist, wir schaffen positive Arbeitsumfelder, die unsere Kunden erfolgreicher machen. Wenn du mich fragst, dann möchte ich schon dieses Kapitel so geschrieben haben, dass Schäfer-Shop genau das ist, was wir sein möchten, nämlich der vertrauensvolle Anbieter im Bereich New Work, Future of Work, über all die Kanäle, bei all den Kunden, die uns vertrauen. Und ich bin mir sicher, eins kommt von ganz allein, weiteres Wachstum. Und das wäre schon cool, wenn ich da irgendwann mal drauf zurückblicken kann und sagen kann, wir sind der quasi Trusted Advisor im Bereich New Work.
Super, Andreas. Vielen, vielen Dank. Hat extrem viel Spaß gemacht. Aus der Ferne zugeschaltet. Hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder persönlich entweder bei euch oder bei uns hier im Maschinenraum sehen. Es war auch eine erste schöne Folge mit Katja. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich danke euch, war toll. Vielen Dank.
Und auch ich bedanke mich. Dankeschön.
Und Katja, wie war die erste Folge?
Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Mir hat vor allem gefallen, dass wir einen persönlichen Zugang gefunden haben, finde ich. Also ich fand tatsächlich auch spannend, dass er erzählt hat, wie der Umzug auch für seine Familie war. Und ja.
Ja, ich finde auch, man hat gemerkt, dass er mit voller Leidenschaft und Power sich dem Familienunternehmen verschreibt. Dann ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, von so einem US-Konzern in Familienunternehmen reinzugehen. Mit all den vielen Vorzügen, die es hat, für deutsche Familienunternehmen zu arbeiten. Er ist ja auch ein großer Karnevalist jetzt geworden, habe ich gehört.
Seine Frau, oder? Ich habe gar nicht, er auch? Ich hatte das vor so...
Ich habe so verstanden, dass die ganze Familie jetzt munter Karneval feiert. Ich liebe ja auch Karneval. Bist du auch Karnevalistin?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Ich komme aus einer Region, in der sich niemand für Karneval interessiert. Ich komme aus Hessen, also in diesem Teil Hessens interessiert es jedenfalls niemanden. Und in Berlin ist es ja auch kein Thema. Ich muss gestehen... Ich war noch nie in Köln beim Karneval.
Das haben wir jetzt verpasst, aber vielleicht im nächsten Jahr können wir da mal eine Folge vom Kölner Karneval aufnehmen. Mal schauen, wie wir da im Netzwerk finden. Vielen Dank auf jeden Fall für die erste Folge, Katja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Ideen habt, welches Familienunternehmen wir vielleicht in Köln oder Umgebung mal interviewen können, meldet euch gerne bei uns unter der bekannten E-Mail-Adresse allesneu@maschinenraum.io. Bis zum nächsten Mal.
Ich sag auch vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Und jetzt nochmal zu unserem Partner Asana. Als Vorreiter bietet die Workmanagement-Plattform Asana nicht nur eine erhebliche Zeitersparnis, sondern auch eine klare Verbindung zwischen Unternehmenszielen, strategischen Initiativen und der Umsetzung von Projekten auf einer einzigen Plattform. Warum ist das für viele Unternehmen so spannend? Erstens, man kann Klarheit und Verantwortung steigern. Untersuchungen, zum Beispiel der IDC-Studie, zeigen, dass Asana-Kunden 3x mehr Aufgaben mit hoher Priorität rechtzeitig abschließen. Führungskräfte fördern Verantwortlichkeiten und setzen Ziele um, indem sie sicherstellen, dass die Arbeit aller auf die Unternehmensziele ausgerichtet ist. Zweitens, man kann die Wirkung maximieren. Asana-Kunden können ihre Teamgeschwindigkeit um 54% steigern. Das ergab die IDC-Studie. Asana vereint Mitarbeiter verschiedener Abteilungen auf einer Plattform und schafft eine stets verfügbare zentrale Informationsquelle. Unternehmen, die Asana nutzen, automatisieren so ihre Arbeitsabläufe, manuelle Tätigkeiten werden reduziert und die Effizienz wird insgesamt gesteigert. Und drittens, Asana ist weit verbreitet. Asana verzeichnet die größte Installation auf einer einzelnen Unternehmensplattform mit über 200.000 Nutzern. Über 100.000 der innovativsten Unternehmen nutzen Asana und halten so ihre Daten sicher, um intelligenter zu arbeiten. Legt jetzt los und macht 2024 zu eurem produktivsten Jahr. Erfahrt mehr oder testet Asana kostenlos auf asana.com. asana.com.